Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von The Real Pain. Ja, liebe Sandra, weiter geht's im Reigen der Deep Dives.
Ja.
Wir wollen auch heute wieder tiefer in eine Asset-Klasse einsteigen. Das Thema Hotel haben wir uns ausgesucht.
Ja.
Ich vernehme hier sehr, sehr schlechte Nachrichten einerseits aus der Branche, aus der Hotelbranche. Andererseits dieser Tage auch sehr gute Nachrichten. Es ist eine Asset-Klasse, die sehr unterschiedlich Signale sendet.
Ja, die wahrscheinlich auch sehr differenziert zu betrachten ist. Und dazu haben wir uns sehr aktuell die liebe Martina Mali von UBM eingeladen. Und wir freuen uns sehr, mit einer wirklichen Hotelexpertin, die schon viele Jahre jetzt auch im Hotelbusiness tätig ist, über dieses Thema sprechen zu können. Liebe Martina, herzlich willkommen beim The Real Pain Podcast. Wenn du dich kurz vorstellen magst und dann vielleicht auch gleich zum Einstieg sagen möchtest, wo die Pains bei dir bzw. beim Hotelimmobilienmarkt liegen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Sandra. Zu mir selbst vielleicht ein paar private Takte. Ich bin Winzerstochter aus Grinzing und habe eine 12-jährige Tochter. Meine große Leidenschaft für Hotels hat mich dann auch im Berufsleben in den Bereich gebracht. War viele Jahre auf 3 Kontinenten oder 10 Jahre international in Hotels tätig, war dann 12 Jahre in der Beratung und Hotelentwicklung in Europa und seit 8 Jahren manage ich größere Hotelportfolios und seit über 4 Jahren jetzt schon in der UBM als CEO auch verantwortlich für den Hotelbereich.
Ja.
Zu den Pains.
Ja, ich bin jetzt ganz besonders gespannt.
Ja, ich meine, es ist eine spannende Zeit, weil wenn man so die Nachrichten liest, beziehungsweise auch die letzte Meldung von Norbert Kettner über den Tourismus in Wien, verzeichnen wir Rekordwerte. Ja, das ist auch grundsätzlich wirklich sehr, sehr positiv und auch wichtig, weil wir wieder auf Vor-Corona-Niveau sind und in Wien in dem Fall sogar über dem Niveau. Ja.
Wir reden jetzt von Nächtigungszahlen.
Wir reden von Nächtigungszahlen, ja. Genau. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine positive Meldung, die hören wir auch in ganz Europa. Wir verzeichnen Umsätze von einem Plus von 4% zum Vorjahr. Das sind gute Nachrichten mit den ganzen Großevents. Das ist wieder eine ganz neue Dimension. Adele in München 4 Konzerte oder waren sogar 8 Konzerte. Auf jeden Fall bringen die eine Menge. Taylor Swift, die UEFA, also alles Großevents, die eine neue Dimension nach Corona auch gebracht haben. Und auch da wirklich Rekordzahlen und Meldungen. Aber ich glaube, was wir dabei vergessen, und ich glaube, die erste Zahl hat schon genannt, die 4% Umsatzsteigerung, ist im Prinzip für uns nicht genug, um die Inflation abzudecken. Ja? Also wenn man berücksichtigt, wir hatten letztes Jahr ungefähr 3% noch Inflation und die Vorjahre, also 22, 23, wir waren teilweise zweistellig in Europa. Ja? Und dann kommt noch dazu natürlich, dass die Lohnkosten immer verzögert nachfolgen.
Ja.
Also ich glaube, auf die Kehrseite der Medaille ist, dass unsere Profit Margins enorm unter Druck sind. Ja, das soll nicht bedeuten, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert oder keine Zukunft hat, sondern dass man agieren muss.
Ja, aber du hast ja jetzt gesagt, ja, dass wir in Österreich diese Schlagzeilen hören von Rekordhoch, ja, und was weiß ich was. Und jetzt ist aber gerade eine sehr große Hotelbetreiberkette in Insolvenz gegangen in Europa. 250 Hotels oder so haben die betrieben. Warum sind die in Schieflage geraten? Oder warum kann man sagen, dass die in Schieflage geraten?
Ja, ich glaube, das hat mehrfache Gründe. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, was hier mit eingewirkt hat, um auch nicht zu sagen, okay, der White-Label-Markt hat keine Zukunft. Der hat schon Zukunft und der ist auch wichtig. Nämlich gerade
kurz sagen, was ein White-Label-Markt
ist? Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Also grundsätzlich White Label Operator wurde ins Leben gerufen, weil jeder Fonds, ja, oder auch andere Gesellschaftsformen ein Fixeinkommen, eine Fixmiete benötigen, ja, die natürlich ein internationaler Betreiber wie ob es jetzt Marriott, IHG ist und sicher auch noch mehr, wie zum Beispiel Hilton, die bieten einen Managementvertrag. Das heißt, auf eigene Rechnung führt man das Geschäft und diese Ketten bekommen eine Fee. Man trägt das komplette wirtschaftliche Risiko und somit hat man diese Fixeinnahme nicht. Viele Fonds haben eben die Anforderung einer Fixmiete und da daraus hat sich ein Geschäftsmodell entwickelt, dass ich einen Pächter finde, der das wirtschaftliche Risiko übernimmt, der mir eine Fixmiete zahlt und wiederum mit der Marke dann entweder ein Management oder einen Franchise-Vertrag hat. Und diese Position ist dieser White Label Operator. Im Prinzip ist die UBM Hotels nichts anderes. Wir sind Pächter. In unserem Fall ist es so, dass wir Management und Franchise haben. Das heißt, auch wir sind ein White Label Operator, so wie es eben auch die Revo ist. Und das sagt es auch schon, also diese Entity trägt das wirtschaftliche Risiko. Ja. Jetzt ist natürlich die Situation, dass wir Corona hatten und natürlich die Umsätze ausgeblieben sind. Ja. Es gab natürlich einen Haufen Förderungen, die auch in Anspruch genommen wurden, aber die wurden auch in den Corona-Jahren zur Verfügung gestellt und auch nicht allen Gesellschaftsformen. Also hier muss man auch ganz klar trennen. Also ein Privathotelier hat sicher mehr davon profitiert als eine Gesellschaft, die einen Pachtvertrag mit einer Immobilie abgeschlossen hat oder sogar vielleicht die gleiche Entity ist. Das bedeutet, dass man natürlich hier große Schulden aufgebaut haben, die man weder durch Förderungen noch durch auch Entgegenkommen von Eigentümern abdecken konnte und natürlich auch hier jetzt hohe Zinsen zahlen muss für diese vergangenen Schulden. Dann kam die Energiekrise, das heißt Energiekosten sind gestiegen und um hier ein paar Zahlen zu nennen. Ja, also wir hatten 2019 4 Millionen Energiekosten und in 2024 7,5.
Wow, okay.
Ja, also das ist 90% mehr Energiekosten, die du aber in einem Geschäft, das schon eine geringe Marge hat, absorbieren musst. Ja? Und die machen ja immerhin 4% im Normalfall vom Umsatz aus. Also somit waren sie dann bei teilweise 6 bis 7% vom Umsatz. Ja? Jetzt ist es ein wenig besser, weil wir natürlich versuchen, gegenzuwirken. Aber das sind alles Faktoren, die natürlich diese Wirtschaftlichkeit des Pächters wahnsinnig unter Druck bringen. Und somit ist es so, dass sich letztendlich die Marge verringert und dann kommt noch dazu, dass die natürlich auch in verschiedenen Ländern sind. Ja? Im Westen Europas hatten wir ein viel schnelleres Recovery, als wir zum Beispiel in Osteuropa gesehen haben. Ja? Jetzt in Osteuropa wiederum habe ich ein positives GDP-Wachstum. Yeah. Ja? Also ich glaube auch hier, wenn man viele Standorte hat in Europa, ist halt die Erholung nicht gleichermaßen. Das heißt, das erste ist der Druck durch die Kosten. Das zweite ist, dass sich die Regionen anders wieder erholt haben und sich auch Standorte dabei sind, wie zum Beispiel Düsseldorf, die noch immer nicht gut funktionieren und langsam erst wieder am Kommen sind. Und dann in dem Fall von dem Marktteilnehmer ist es so, dass die ein starkes Wachstum hatten. Ja? Und das starke Wachstum ist daraus entstanden, dass natürlich viele White Label Operator konsolidiert wurden. Und hier natürlich die große Herausforderung war, diese Strukturen anzupassen, weil natürlich mehrere Head Offices aufgekauft wurden. Ja. Ja? Und ich glaube, das Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren hat die massiv unter Druck gebracht.
Okay.
Ja.
Okay. Aber das heißt ja eigentlich, wenn ich jetzt in die Investorensicht gehe, dass auch in diesen White Label Operators massives Risiko eigentlich steckt. Oder ist das nicht so?
An sich, also der White Label Operator hat das wirtschaftliche Risiko.
Ja.
Ja? Das heißt, hier gilt halt vor allem für die Zukunft, sehr achtsam zu sein. Zum einen, wie schauen die wirtschaftlichen Prognosen aus? Also auch hier gilt, die Miete an sich ist nicht alles, was man sich anschauen sollte. Ja, also ich muss schon wissen, also da kommen wir wieder die Erwirtschaftbarkeit der Pacht. Ja. Ja. Und oft hört man immer wieder, ja, ich zahle dir eh eine Pacht, das hatte ich nichts anzugehen. Ist nicht so, darf nicht so sein, weil es ist ja ganz wichtig, dass, und das sehen wir auch jetzt, ja, also wenn wir Investorengespräche haben, wir haben ja noch Assets im Portfolio, die wollen unseren Lease Coverage Ratio sehen. Ja, die wollen sehen, wie viel Risiko birgt dieses Objekt, ja. Und da gibt es einfach, also wir liegen jetzt bei 1,4 bis 1,5 vom Net Operating Income. Ja. Und das ist darzustellen. Und sonst habe ich entweder eine Overrent oder ich bekomme einen Abzug auf den Immobilienwert.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dass es nicht nur hier auch um die Wirtschaftung der Pacht geht, sondern ich glaube, es ist auch darauf zu achten, weil der Markt ändert sich. Ja? Also wir sehen es jetzt, wir haben jetzt Groß-Events. Ja? Dann, gut, Corona ist ein Einzelfall, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass man das einplanen sollte. Aber es gibt die Energiekrise, es gibt schon immer wieder Themen, die passieren, die das Hotel beeinflussen können. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass diese Agilität zu haben. Ja? Auch zu schauen, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe mit einer Marke oder einem White Label Operator mit einer Marke, wie ist mein Exit? Ja? Oder was machen wir, wenn es nicht funktioniert?
Was ja? Ein Alternativbetrieb zum Beispiel.
Ja, oder können wir rebranden? Ja? Ja. Vielleicht braucht man dann eine andere Marke. Mhm. Aber das Wichtigste, was wir jetzt sehen, sind Performance Indicators, ja? Die man verankert, schon in der Vertragsverhandlung. Mhm. Sind natürlich nicht in Altverträgen drinnen. Das ist ja auch eine neue Erkenntnis, hat sich einfach gesamt weiterentwickelt.
Da tut sich aber wahrscheinlich dann die Stadthotellerie auch ein bisschen leichter, auch mit Rebranding und so weiter, wie die Ferienhotellerie, oder?
Weil?
Ich habe das Gefühl, Ferienhotelimmobilien sind ja noch viel individueller gestaltet als Stadthotellerie, oder? Ist das jetzt ein falscher subjektiver Eindruck?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich sind sie komplett zwei verschiedene Operations. Also man darf auch, also sie sind verschieden zu betrachten.
Ja.
Ich glaube, ein Rebranding ist dann einfach, wenn die Immobilie an sich die Facilities hat, die der Standort benötigt.
Ja.
Ja? Mhm. Sonst denke ich, ist es sogar in der Ferienhotellerie, gut, es gibt weniger Ferienhotelbetreiber natürlich in Europa, als es jetzt Stadthotelleriebetreiber gibt. Aber grundsätzlich ist ein Rebranding schon möglich. Vor allem dann, wenn die Immobilie richtig gebaut wurde. Also das setzt eben das voraus. Wenn ich jetzt sage, okay, mein Spa-Bereich, ich habe 300 Zimmer, aber mein Spa-Bereich hat nur 200 Quadratmeter, dann ist der halt zu klein. Ja, aber das ist dann egal, welche Marke ich verwende. Also Voraussetzung muss immer sein, dass die Facilities, die Bereiche, die erforderlich sind, um eine Destination zu schaffen, vorhanden sind. Und dann gibt es durchaus einige Betreiber, denen man zutrauen kann, dass die auch Ferienhotels betreiben können.
Mhm. Ist es jetzt vielleicht auch wieder eine subjektive Wahrnehmung, aber ist es nicht so, dass in der Ferienhotellerie noch mehr Familienbetriebe sind und in der Stadthotellerie doch eher die größeren Ketten? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Nein, das ist schon eine richtige Wahrnehmung. Es ist auch ganz klar, dass Österreich durch die Privathotellerie geprägt ist. War ja in der Stadthotellerie früher auch so. Ja, aber in der Stadthotellerie hat sich das Thema halt wesentlich schneller entwickelt. Mhm. Vor allem habe ich in der Stadthotellerie viel größere Betriebe. Mhm. Das heißt, ich brauche ja auch für einen internationalen Betreiber eine minimale Zimmeranzahl, dass ich es überhaupt rechne. Also wir reden hier von Economy of Scale.
Ja, was ist eine Zimmeranzahl?
Also ich würde sagen, also unter 120 Zimmer braucht man kein Kettenhotel machen. Ja. Die Privathotellerie ist, glaube ich, auch für Österreich wichtig, weil es ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, weil ja viele Familien hier im Gesamtbetrieb über Generationen sind. Ich glaube, ein Punkt, warum sich auch hier teilweise mehr internationale Ketten ansiedeln oder auch Privathotels übernommen werden, ist natürlich das Thema Distribution. Ja, es ist natürlich wahnsinnig schwierig für einen Privathotelier in diese ganzen Distributionskanäle zu investieren. Ja, und das ist ja eines, was wir an den Marken eigentlich schätzen. Ja, so sehr wir uns oft mit ihnen noch ärgern müssen, schätzen wir natürlich, dass die Millionen jedes Jahr in deren Distributionskanäle investieren, ja, weltweit. Ja, ich meine, wir reden ja hier teilweise schon von 200 Millionen Loyalty-Members, ja, bei den ganz großen Ketten, ja, oder auch bei den kleineren schon liegen wir schon teilweise bei 25 bis 30 Millionen, ja. Und das ist schon eine Marktmacht, ja. Also hier habe ich schon einen großen Kommunikationskanal und auch diese Distributionskanäle werden halt durch diese Ketten befüllt.
Ja. Und wahrscheinlich tun sich Ketten halt auch bei einem Lieferanten leichter, bessere Preise zu verhandeln. Ich sage jetzt einmal bei Wäschereien zum Beispiel, wenn es die in mehreren Städten, mehreren Ländern.
Ja, das ist so ein bisschen ein Thema, das ist äquivalent. Also grundsätzlich ja. Ja, also ich würde jetzt einmal sagen, wenn es um was Banales wie Klopapier geht, ja, Ich weiß noch nicht, ob ich beim Käse zustimmen würde. Okay. Ja, weil ich sage, ja, da gibt es auch sicher, also Procurement, also Einkaufsgemeinschaften bei den Ketten. Aber ich will ja den lokalen Käse.
Ja, genau.
Ja, also ich glaube, hier muss man unterscheiden, auf wo macht es Sinn, ja, und wo macht es keinen Sinn. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, dass natürlich auch die Lieferung, ja, also kommt jetzt die Wäscherei, wenn ich in Tirol bin, aus
Wien oder?
Aus Wien oder, ich meine, ich habe hier ein LKW, der fährt. Also vom Sustainability-Gedanken auch, glaube ich, dass es andere Maßnahmen gibt, die man hier besser einsetzen könnte, um die Kosten zu reduzieren. Aber grundsätzlich ja, ist wichtig, dass es das gibt und es obliegt immer dem Hoteldirektor auch hier zu entscheiden. Aber man muss auch schauen, dass man die Lokalität einbringt und der Sinn der Hotels ist ja oft auch in der Ferienhotellerie, dass ich einen Mehrwert für die Region biete.
Yeah.
Ja.
Ja. Okay, jetzt haben wir mal so grundsätzlich über Hotelimmobilien gesprochen. Du hast jetzt schon ein bisschen auch die Kosten angesprochen, dass das halt natürlich ein Riesenpain ist. Finanzierung, Energiekosten, Baukosten wahrscheinlich auch. Die werden euch wahrscheinlich auch bei der Neuerrichtung von Hotels finanzieren, sind nicht mehr so einfach. Die Betreiber. Was ist da deiner Meinung nach gerade das aktuell schlimmste Thema unter diesen ganzen Kostenfaktoren und gibt es da irgendwie einen Ausweg, der sich in nächster Zeit irgendwie bessern wird, deiner Meinung nach?
Also das schlimmste Thema, ich versuche das jetzt ein bisschen einzuordnen. Ich meine, man muss unterscheiden, ob ich jetzt im Bestand bin oder Neuentwicklungen natürlich. Wenn ich im Bestand bin, gilt es und da machen wir sehr viel auch mit unseren Hotelketten out of the box denken. Und zu sagen, was müssen wir anders machen? Ja? Lass uns über den Tellerrand hinwegschauen und sagen, was müssen wir umstrukturieren, um diese Profitabilität wieder hinzubekommen? Ja? Also ich glaube, grundsätzlich sind die Betreiber hier sehr konstruktiv. Mhm. Ja? Sie tragen natürlich nicht das wirtschaftliche Risiko. Da muss man auch dazu sagen, das spürt man auch immer wieder, die sind ja auch sehr umsatzgetrieben. Ja? Also ein Betreiber profitiert am meisten vom Umsatz. Ja, die sind wohl mit ihrer Incentive auch daran interessiert, Kosten zu optimieren, aber der primäres Interesse liegt sicher auch an der Topline, das würde gleich kommen, diesen Umsatzrekorden. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass hier ein gemeinschaftliches Verständnis da ist, aber auch nur, weil wir uns intensiv damit beschäftigen. Also ich meine, eine Immobilie mit einem Managementvertrag einfach laufen zu lassen, ein absoluter Fehler. Also ich glaube, weil eben auch die verschiedenen Interessen da sind, also ich glaube, ein sehr aktives Performance- und Asset-Management ist enorm wichtig und führt auch zu guten Ergebnissen. Und ich glaube, das können wir, weil wir das eben auch so tun, auch wirklich bestätigen. Ja? Wenn jetzt zu Neuentwicklungen kommt, glaube ich, sind verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Das eine ist, dass ja, die Baukosten sind gestiegen. Also ich glaube, man ist auch hier gefordert, Nutzungskonzepte zu entwickeln, wo man wirklich Quadratmeter für Quadratmeter schaut, ob das auch gut genutzt ist und hier auch die Flexibilität der Marken einfordern, auch einmal von ihren KPIs abzugehen, sondern flexibel zu sein, sodass die Immobilie optimal genutzt werden muss. Weil am Ende des Tages muss jeder Quadratmeter eine Profitabilität darstellen, um letztendlich auch das Investment darzustellen. Ich glaube auch, daran arbeiten alle. Ja. Ein Hemmschuh mit großen internationalen Betreibern ist immer Fire Life Safety, gerade mit den großen Amerikanern. Auch die muss man hier in die Pflicht holen und sagen, okay, wir verstehen, dass das in Amerika so ist und wir verstehen, dass ihr das auf anderen Kontinenten so umsetzt. Wir sind in Europa, wir haben sehr hohe Standards, schon aufgrund unserer Regulatorien und denken, dass das auch angemessen ist. Ja, also,
die hätten noch mehr
genau.
Breitere Fluchtwege oder...
Genau, und Gelände, gewisse Höhen. Also hier sind es schon strengere Richtlinien. Und ich glaube, hier muss man auch ins Gespräch kommen. Also hier muss man echt schauen, dass man das Investment gut balanciert mit der Profitabilität. Hier wiederum wir kennen es aus der Vergangenheit, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, die auch gut plausibilisiert ist. Und oft, wenn man so Tenders macht für Betreiber, kriegt man ja oft auch Zahlen, die zwar gut aussehen am Papier, aber dann in der Umsetzung nicht immer realistisch sind. Also auch hier wirklich die Prüfung, stimmen die Zahlen und entscheide ich mich jetzt nicht falsch für einen Operator, nur weil er mir die besten Prognosen abgibt.
Ja.
Ja? Also ich glaube, hier muss man stärker in die Prüfung gehen und letztendlich dann auch diese ganzen Performance-Kennzahlen. Ich glaube, wir müssen mit den Betreibern an sich auch hier stärkere Mechanismen einbauen, damit sie mehr Verantwortung nehmen für das Endergebnis. Ja, aus meiner Sicht BSV runter, Incentive Fee hinauf, ja, und enge Performance-Tests. Ja, dass wenn es nicht funktioniert, dass man wirklich eine Möglichkeit hat, an den doch langen Verträgen, die ja teilweise 15 bis 25 Jahre gehen, frühzeitig rauszukommen. Ja. Also das ist wichtig. Ja, und letztendlich muss das in Balance gebracht werden. Die Herausforderung, glaube ich, die wir jetzt noch sehen, ist die Yield, die derzeitige, die einfach noch zu hoch ist. Ja.
Okay.
Also wir sind weit über 5% teilweise und da können wir diese Investments nicht darstellen.
Mhm. Verstehe. Ist Nachhaltigkeit eigentlich auch ein Kostentreiber im Hotelbereich? Also Nachhaltigkeit jetzt in der Immobilie und Nachhaltigkeit aber auch im Betrieb?
Mhm. Ja, gute Frage, weil Nachhaltigkeit hat ja so ein bisschen gefühlt an nicht Wichtigkeit verloren, aber es ist nicht mehr so in aller Munde.
Ja, genau.
Deswegen freue ich mich, wenn dann doch wieder darüber gesprochen wird. Also für uns extrem wichtig. Also Immobilien, die nicht nachhaltigkeitszertifiziert sind, bekommen grundsätzlich keine Finanzierung. Ja, also ich glaube schon allein aus dem Aspekt, Europa braucht einen Green Asset Ratio. Hier hinkt Österreich auf jeden Fall hinterher. Das heißt, wir sind gefordert, nachhaltig zu bauen, damit wir auch Finanzierungen bekommen. Sind nicht immer wesentlich günstiger, aber wir bekommen eine.
Yeah.
Und schon allein deswegen auch, um den Betrieb dann nachhaltig zu gestalten. Weil Nachhaltigkeit in der Immobilie bedeutet ja auch, dass wir erneuerbare Energien haben, dass wir Building-Management-Systeme haben, die gesteuert werden können. Und das hilft mir letztendlich auch in der Operative, Kosten zu reduzieren. Und ich habe gerade vorher erzählt, wie stark unsere Kosten gestiegen sind. Also von 4 auf 7 Millionen. Also das ist viel Geld. Ja. Und wenn ich diese Systeme im Betrieb habe, also zum einen kann ich vielleicht sogar günstige Energie einkaufen und zum anderen kann ich sie auch besser steuern. Also wir haben auch dann Maßnahmen eingeführt und konnten sogar seit 19, 15% unserer Energiekosten rein durch Steuerungsmaßnahmen wieder reduzieren, um diesen Kostensteigerungen entgegenzuwirken. Also daher ist die Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen, speziell in der Technik, für den Betrieb nachher und die Erwirtschaftbarkeit der Pacht enorm wichtig. Ja? Und letztendlich treffen wir ja auch im Betrieb Maßnahmen. Ja? Und vielleicht eine möchte ich teilen, weil ich es heute gehört habe. Wir haben jetzt in unseren, in einem Hotel, das anders in Prag, haben wir Kitro. Das ist ein Startup, die machen Waste Management.
Okay.
Ja? Und zwar messen die über Artificial Intelligence alle Food Waste, also der wird in eine Tonne geschmissen, das wird gescannt, was da weggeschmissen wird und gibt dann dem Küchenchef Suggestions, also Vorschläge, wie er zum Beispiel das Frühstücks, also es geht auch nach Meal Period, das Frühstücksbuffet, wie er Sachen anders, also kleinere Brötchen einkaufen, die Butter teilen, Ananas kleiner schneiden, also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, oder die Omelettportionen kleiner machen. Und das wurde jetzt über 1,5 Jahre gemacht. Ja? Waste Reduction, ja, 35%.
Das kann ich mir vorstellen. Wahnsinn.
Und Tonnen sind es 2,5. Also 2,5 Tonnen Einsparung von Müll durch die Verwendung solcher iTunes. Und mich hat das heute, also ich war, das ist eine Zahl, wo ich sage, okay, Einsparung, natürlich haben wir eine Einsparung dadurch, ja, aber das ist nicht das, die Einsparung steht nicht im Vergleich zu dem, was man an Müll spart.
Ja.
Ja, und 2,5 Tonnen, finde ich, war für mich heute ein sehr beeindruckender Betrag.
Muss ich sagen. Für mich auch. Also das habe ich mich schon immer gefragt. Erstens finde ich im Hotel immer dieses Buffets. Natürlich finde ich es toll. Du kannst es selber aussuchen, du kannst alles ein bisschen durchkosten. Aber ich denke mir immer, da muss ja immer alles, muss warm sein, alles muss vorgekocht sein, bla bla. Wie viel da im Endeffekt weggeworfen werden muss. Das war für mich immer schon völlig unverständlich.
Und genau dieses Tool hilft uns, genau dieses, also Frühstück, Bankett, dort, wo ich überall Buffets habe, dort habe ich ja das größte Thema, zu reduzieren. Ja? Und man sieht es ja eh, wenn man wenn Frühstück bis 11 geht und ich gehe um 5 vor 11 zum Frühstücksbuffet und das ist noch voll, dann kann man sich vorstellen, was mit dem Essen, das hier überbleibt, passieren wird.
Toll. Aber wenn es nicht voll ist, dann hast du Kundenunzufriedenheit, oder?
Genau, aber ich glaube, man kann hier gegensteuern. Mhm. Ja? Und wir haben jetzt nicht gesehen, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, um diese 2,5 Tonnen einzusparen, auf die Gästezufriedenheit gegangen ist. Gar nicht.
Okay.
Ja?
Es darf halt nur nicht auffallen, dass irgendwas nicht mehr da ist, dann um 11.
Ja, aber wie gesagt, es geht ja darum, dass ich teilweise Sachen kleiner mache, halbiere und vielleicht dann doch auch immer wieder jemanden habe, der nachbestückt oder auch à la carte ein paar Sachen macht. Mhm. Also es gibt schon Wege, das zu steuern. Ja? Und man kennt ja auch ein bisschen das Kundenverhalten. Wann kommen die meisten Kunden zum Frühstück? Muss ich jetzt wirklich um 10 vor 11 noch einmal nachfüllen? Aber das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja. Nein, aber total interessant. Aber eine Sustainability ist ja auch in anderen Bereichen. Also das fängt ja schon, glaube ich, an bei der Wäscherei im Betrieb oder bei den Duschköpfen. Das fällt ja noch in den Bau eigentlich. Das heißt, beim Hotel bin ich mir da manchmal nicht so sicher, weil das ist ja eigentlich schon wieder ein Ausstattungsthema, oder? So, gibt da nicht die Marke auch vor, welche Duschköpfe?
Ja, also die Marke gibt vor, was der Duschdruck sein soll. Okay. Ja? Auch diese Aufgabe, also auch hier haben wir letztes Jahr haben wir wirklich gemeasured, wie viel Liter kommen aus der Dusche raus, wie viel Liter kommen aus dem Waschbecken raus, wie viel Liter kommen in der Küche raus und geschaut, ob das überhaupt den Benchmarks entspricht. Auch da haben wir festgestellt, dass wir reduzieren können. Ja? Wir haben überall jetzt Perladoren, mhm, drinnen, aber das ist auch, also da ist jede Marke geht mit dieser Umstellung. Ja. Also es muss natürlich ein Mindestdruck erfüllt sein, also man darf sich jetzt nicht unter die Dusche stellen und ich meine, durch diese Perladoren kommt die Luft rein, also da spürt man ja, umso weniger spürt man das Wasser, was jetzt beim Händewaschen egal ist, aber wenn ich unter der Dusche stehe, ist das Duscherlebnis dann schon ein anderes, wenn zu viel Luft im Wasser ist.
Ja. Aber ist nicht die Regendusche auch mit so Perlator üblicherweise?
Also es ist grundsätzlich überall drinnen, aber auch hier habe ich einen Mindestdruck, der vorhanden sein muss. Ja? Ich sage immer, es ist eher so eine Männerdusche. Frauen duschen meistens nicht mit diesen Regenduschen. Es ist immer eine lustige Diskussion, die wir haben zwischen Männern und Frauen, weil Männer lieben diese
Weil sie immer Haare
Regenduschen.
Und wir Frauen nicht immer Haare.
Und nicht immer nass werden wollen, ja.
Du hast es schon kurz angesprochen, das Waste Management mit Hilfe der KI. Inwieweit ist KI im Hotelbetrieb überhaupt ein Thema? Was gibt es da für Möglichkeiten oder was fehlt vielleicht auch noch? Was wäre da?
Ja.
Wären da solche?
Also da gibt es eigentlich relativ viel von Dingen, von denen man profitieren kann. Es gibt natürlich auch viele Glücksritter, die mit irgendwelchen KI-Systemen jetzt kommen. Da muss man schon noch vorsichtig sein. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sie einteilen in was hilft mir in meinen Kosten, was hilft mir auf der Umsatztangente. Ich glaube, auf der Kostenseite etwas, was es wirklich schon lange ist vielleicht übertrieben, aber länger gibt, ist das KI im Revenue Management. Also das hilft dir, Revenue Management ist für die Hotellerie erforderlich, um tagtäglich die Ratenpositionierung abzugreifen. Ja? Also hier schaue ich zum einen, was macht das Compset? Wie viele Buchungen habe ich schon für heute, für morgen? Also da schaue ich auch hinweg über die nächsten 6 bis 9 Monate. Und das System macht Vorschläge, wie man aufgrund dieser Artificial Intelligence, also der Analyse, die Ratenpositionierung schon optimal machen kann, um letztendlich auch den maximalen Umsatz rauszukriegen. Es ist auch wirklich ein tolles Tool. Braucht aber auch noch eine Supervision. Also es kommen Vorschläge und man kann entweder die Vorschläge übernehmen oder eben manuell eingreifen. Ja? Also grundsätzlich ist das im Revenue Management schon lange. Wenn es um Kosten geht, wie gesagt, das Waste Management habe ich schon erwähnt. Wir haben es jetzt auch teilweise versucht, im Energiemanagement die KI auf die Building Management Systems, also auf die Gebäudeleittechnik draufzusetzen, um mit Außentemperaturen zu arbeiten, dass Systeme frühzeitig reagieren. Hier haben wir noch nicht ganz die optimale Lösung, aber wir glauben auch schon hier mit der KI besser steuern zu können.
Macht ihr dann die Analyse auch von den Daten des Gebäudemanagements?
Ja, nein, das haben wir grundsätzlich schon. Also wir haben schon solche Systeme, das ist, die wir überall implementiert haben, um die Daten zu analysieren, aber so richtig Vorschläge zu geben, aktiv noch nicht. Ja. Aber das ist jetzt schon der nächste Schritt und da versuchen wir schon verschiedene Systeme auszuprobieren. Mhm. Ja. Was aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt mit AI ist, was für viele noch unterschätzt ist, weil wir es teilweise schon, also selbst schon verwenden, aber oft in eigenen Unternehmen noch nicht so massiv eingesetzt ist, ist das Thema der Suchmaschinen. Also hier spreche ich von ChatGPT, von Gemini, das heißt diese ganzen Suchmaschinen, KI-basierenden. Hier ist das ultimative Ziel, und ich mache es selber schon, ja, dass ich sage, ich reise im Oktober in den Süden Vietnams, bin mit meiner Tochter unterwegs, möchte ein bisschen Abenteuer, ein paar schöne Hotels, Erholung, mache mir einen Vorschlag von einer Route und Hotels. Ja. Und mein ultimatives Ziel als Hotelbesitzer, ja, beziehungsweise Hotelmanager, ist es, in dieser Suchmaschine dann ganz oben aufzutauchen, wenn ich dieses Hotel eben genau an dem Standort habe, der genau das bieten könnte. Ja? Und das ist ein Riesenthema gerade in der Hotellerie, das auf uns zugekommen ist. Ja? Also wir sprechen schon aktiv mit allen Betreibern und Marken darüber, auch mit unseren GMs, weil wir jetzt verschiedene Komponenten haben. Weil früher war meine Website und jemand geht in Google und sagt, ich suche das. Und wenn du guten Content, genau, der Google jetzt, und wenn du guten Content auf deiner Webseite hattest, dann wurdest du gefunden.
Ja, genau. Ja?
Das ist es aber nicht mehr. Weil um was geht es bei der KI? Bei der KI geht es ja darum, dass sie dann in diesen Suchmaschinen Konsens sucht. Das heißt, sie schaut, ob das, was du auf der Website Seite angibst über dein Hotel, auch stimmt. Mhm. Und wie kann sie das machen? Indem sie schaut, ob du Reviews hast, mhm, ja, über TripAdvisor, Booking etc., die auch das bestätigen. Mhm. Ob du Third-Party-Posts hast, also von entweder sind es Reisemagazine oder auch Geschäftspartner, die gerade ein großes Meeting bei dir hatten, die darüber schreiben, dass das bei dir auch so ist und das so toll war, und letztendlich auch, was über Social Media kommt. Und wenn dieser Content, und natürlich jedes hat seine eigene Gewichtung, aber all das wird abgewogen und erst dann, wenn aus allen Bereichen diese nötige Information abgestimmt ist, deswegen Konsens über das, was man selbst schreibt, dann wirst du empfohlen. Und das ist total komplex, aber wir wissen jetzt, was die Hebel sind. Okay. Ja? Wir wissen, dass wir schauen müssen, dass zum einen, also der Content auf unserer Webseite gut strukturiert ist und auch gut auffindbar ist in den Suchmaschinen. Wir wissen, dass wir schauen müssen, dass jeder Gast, der auscheckt, wir schauen, der zufrieden ist, der uns eine Review gibt, sei es über Booking, über TripAdvisor, über Google. Mhm. Ja, das messen wir auch.
Ja.
Wir müssen schauen, dass wir Presse zur Verfügung stellen und Kooperationspartner haben, die über uns schreiben, mhm, ja, und dass auch andere Leute über uns posten, mhm, und letztendlich selber den Content auf Social Media platzieren, für was wir gefunden werden wollen.
Ja.
Ja. Also spannendes Thema.
Extrem, ja. So einfach war das mit Google Ads und so weiter, ne? Aber ich glaube, das wird halt die Herausforderung, erstens die Herausforderung für ChatGPT, Gemini, Claude, wie auch immer, ja, sie alle heißen, Anzeigen von tatsächlichen Content zu unterscheiden.
Also genau.
Ich denke mal an das Forbes-Magazin, wo dann auf der Seite ganz klein Editorial steht. Ja, das muss immer die KI auch, mhm, dann herausfiltern. Und es wird dann auch wahrscheinlich, und das wird ja auch schon diskutiert, über Kostenzuwendungen, so wie es bei Google halt war, über Kostenzuwendungen, mhm, über die Ad-Schaltung, dass du halt oben gelistet wirst, ob das nicht mittelfristig halt auch bei den einzelnen KI-Systemen möglich ist. Dass du dich also
das kommt schon. Ja, also das ist schon im Kommen.
Ja.
Ja, also das wird auch sicher, weil wir müssen ja, also wir orientieren uns ja selber zu sagen, okay, wir haben ja auch selbst mit den Hotels Google Ads geschalten. Ja, immer für verschiedene Standorte, gerade von den Märkten halt, die du brauchst. Und es ist schon in der Gerüchteküche, dass jetzt dasselbe auch für diese Suchmaschinen,
ja,
kommen wird.
Ja.
Ja.
Absolut. Spannendes Thema. So, wir haben jetzt wirklich schon extrem viel, aber hauptsächlich über den Betrieb von Hotels gesprochen. Jetzt möchte ich noch eine Ebene drüber, nämlich ins Investment in Hotelimmobilien. Also was ich jetzt mitgenommen habe aus diesem Gespräch bisher, Hotels ist nichts für Anfänger. Also man braucht auch als Eigentümer von einer Immobilie, wenn man dann Hotel drin haben will, wirklich Know-how, nämlich welchen Pächter nimmt man sich rein, dann den Pächter zu kontrollieren, was sagt der für Vorhersagen. Und sind die überhaupt erzielbar, diese Vorhersagen, die er sagt? Also man muss sich halt auch als Vermieter quasi oder Verpächter auskennen mit dem operativen Geschäft.
Mhm.
Das nehme ich jetzt einmal mit. Aber wie siehst du grundsätzlich jetzt den Hotelimmobilienmarkt in Österreich? Passieren so viele Transaktionen, wie man manchmal hört, oder ist da immer noch totaler Stillstand? Ist jeder so mit sich selber beschäftigt in der Hotelimmobilie, dass er gar nicht drüber nachdenkt? Ich meine, eine große Transaktion haben wir ja jetzt gehabt, da in unmittelbarer Nähe. Was tut sich da?
Ja, also ich glaube, wir sind bei Weitem noch nicht auf dem Niveau, wo wir waren. Warum gibt es jetzt wenig Transaktionen? Das ist leicht erklärbar, weil die Immobilien, die jetzt am Markt sind, wurden vor Corona gebaut. Das heißt, die wurden unter Annahmen komplett anderer Rahmenbedingungen kalkuliert. Mhm. Und diese Rahmenbedingungen sind nicht mehr anzutreffen.
Ja.
Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine Transaktion wahrscheinlich nur dann zum heutigen Zeitpunkt stattfinden kann, wenn entweder die Renditeerwartungen passen von beiden Seiten, oder es zu einer Abwertung kommen muss. Ja? Deswegen glaube ich, dass es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, bis man die Transaktionen sieht, weil auf der einen Seite müssen jetzt die Betreiber schauen, dass sie die Profitabilitäten steigern, ja, weil auch das ist natürlich eine Komponente, die im Immobilienwert nicht unrelevant ist. Und ich denke schon, dass es der Markt braucht, dass wir uns irgendwo wieder bei diesen 5% für Pachtimmobilien letztendlich einpendeln. Ja? Aber ich glaube auch in die Zukunft blickend. Also wir haben uns natürlich angeschaut, wie sieht es aus mit Hotelentwicklungen in der Zukunft. Aber auch hier brauchen wir diese Parameter. Mhm. Ja? Man kann natürlich auch das Bereich Systematisierung, Modularisierung, also es muss natürlich auch optimiert werden, ja, aber in Luxushotel Modularisierung schwierig. Mhm. Also ich glaube, es ist Projekt für Projekt. Also im Moment denke ich nicht, dass es in den nächsten 2-3 Jahren einen riesen Hotelboom gibt, aber ich glaube schon. Also ich glaube an die Asset-Klasse. Mhm. Und im Moment ist es sehr lustig, weil sogar die Hotels jetzt wieder interessanter als die Büros sind.
Ja.
Hat ja auch einen guten Grund, weil im Büro habe ich letztendlich viele Mieter und teilweise hier die Herausforderung, zu einer Vollbelegung zu kommen, und habe höhere Leerstandsquoten, und im Hotelbereich habe ich 100% vermietet. Ja? Also ich glaube sogar, dass die Hotelimmobilie einen kleinen Schritt wieder in die richtige Richtung gemacht hat, indem sie einfach als Assetklasse per se wieder interessant ist. Ich glaube, man muss jetzt nur schauen, dass sich die ganzen Parameter, das heißt Baukosten, Profitabilität und die Renditeerwartung wieder auf ein halbwegs normales. Also ich glaube nicht, dass wir vor Corona-Niveau kommen. Ja? Das ist auch illusorisch. Mhm. Ja? Aber dass sich das wieder gut einpendelt und dass man diese Parameter dann bei Neuentwicklungen berücksichtigt. Mhm. Wenn das deine Frage beantwortet.
Ja, danke. Das beantwortet meine Frage. So, wir haben jetzt schon echt lange geplaudert und es war auch mega interessant und wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiter plaudern, also ich hätte noch 1000 Fragen. Die Zeit läuft uns aber davon und deswegen zum Abschluss, hast du noch ein Thema, das du noch anbringen möchtest, das wir noch nicht gestreift haben, das dir noch am Herzen liegt, oder sagst du, wir haben ja alles besprochen?
Nein, ich meine, ich glaube, das Wichtige ist, oder was ich jetzt gesehen habe, es ist ja das zweite Hotelportfolio, das ich übernommen habe und auch restrukturiert habe, beziehungsweise hier auch wirklich aus der Corona-Krise gebracht habe, dass man einfach Mut für Veränderungen braucht. Ja? Und ich glaube, das ist allen mitzugeben, auch hier das Management vor Ort im Hotel anzuhören. Ja? Was sind Wege? Wie kann man das Hotel neu denken? Ja, auch wirklich hier Mut haben zu sagen, was braucht es denn, um diese Profitabilität wieder zu kriegen? Ja, weil uns fehlen einfach 3-4%. Und wir haben hier ein paar wirklich schöne Beispiele, wo Hotelmanager sagen, ja, wenn ich ein 4-Sterne-Hotel wäre, dann könnte ich das Segment abgreifen, wenn ich noch einen Meetingraum hätte. Und wir schauen uns das wirklich an und wir haben das jetzt auch in ein paar Häusern so umgesetzt. Und ich glaube, hier braucht es ganz viel Mut. Ja, und das sollen alle auch, das würde ich allen gerne mitgeben, nicht immer an etwas festzuhalten, was man vor 15 Jahren es gut gesehen hat, sondern auch die Hotellerie erfordert Agilität. Ja, die Positionierung immer wieder zu hinterfragen. Ja, ich meine, wir haben alle geglaubt vor Corona, es gibt keine Geschäftsreisenden mehr nach Corona und wir werden einen Einbruch haben von 30%. Ist nicht passiert. Ja. Natürlich hat sich das Meetinggeschäft verändert und ich muss jetzt andere Produkte anbieten. Ich brauche hybride Produkte, mehr Mobilität. Ja, das hat sich schon verändert. Ja, aber die Messen sind zurückgekommen. Das Persönliche ist nach wie vor wichtig. Wir machen das ja heute auch persönlich und nicht über Teams. Ja. Also ich glaube, man sieht, dass es hier Veränderungen gegeben hat und man muss das einfach jedes Jahr am besten einmal hinterfragen, sind wir richtig am Markt positioniert, sollen wir was ändern und auch einmal zu sagen, okay, vielleicht war es die falsche Marke, lass uns überlegen, ob nicht eine andere Marke aus eurem Portfolio vielleicht die bessere wäre, um eine höhere Profitabilität zu erzielen. Ja? Also einfach auch Empowerment vom Team vor Ort, aber auch den Mut, Sachen wirklich anzugreifen.
Und sehr objektspezifisch, also sehr ja. Einzelobjekt, egal ob es ein Portfolio ist.
Egal. Also objektspezifisch, standardspezifisch, markenspezifisch. Und letztendlich braucht man das, ist das Team für die Umsetzung. Ja, also es müssen alle dahinter stehen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Aspekt, wo ich gesehen habe, dass der enorm wichtig ist. Ja.
Das war jetzt ein wunderschöner Schlusssatz. Alle müssen dahinter stehen. Liebe Martina, vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ich glaube, wir haben uns alle sehr, sehr weiterbilden können, was das Thema Hotelimmobilien angeht.
Danke, Herr Hummel, für die Einladung.
Sehr gerne.